palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Gerade noch auf der Vespa durch Napoli gedüst, jetzt wieder, ne, das ist natürlich gelogen, aber jetzt vor dem Mikrofon zumindest für die neue Ausgabe Serie Amore, eventuell die letzte, in der wir Milan noch amtierenden Meister nennen dürfen. Und wenn ich dir sage, dann meine ich da natürlich Mario Soike zum einen in Hamburg und ich grüße euch und ich grüße dich.
Grüße an euch alle und an dich natürlich auch. Freiburg, ja. Quasi das Neapel vom Breisgau.
Ja, bin ich aber Fahrrad gefahren tatsächlich. Ach, Freiburg, ja. In Freiburg fährt man Fahrrad. Oh, ist eine schöne Alliteration. Ist mir nicht gekommen im Live-Spiel, verdammt. Na gut, manche Dinge kommen dann doch erst verspätet. Das könnte heute auch bei der einen oder anderen Gedankenfindung so sein. Der Marius trägt, wir tragen uns gegenseitig durch die Sendung. Wir müssen sprechen natürlich, wir wollen sprechen über das, was in der Champions League passiert ist. Und da uns ja jetzt ein Mailänder Derby ins Haus steht. Dazu kommen wir aber gleich. Uns steht auch, oder dir steht ein Kurzurlaub in Italien ins Haus. Gut, da sind wir schon beim ersten Satz, den ich nicht mehr zu Ende bekommen habe.
Ja, Serie Amore Tinder Spezialedition. Ich bin mit meinem guten Kumpel Johnny am 7. oder nee, am 6. Warte mal, was ist das Datum? Live googeln. Am 6. Am 6. nehmen wir den ganz frühen Flug von Hamburg nach Mailand und haben uns Karten für das Spiel der AC Milan gegen Lazio besorgt. Schön allerletzte Reihe. Mhm. Da hat man dann bestimmt einen guten Blick.
da kannst du ganz gut gucken, wie sie verschieben und die Sechser abkippen und so.
Ja, auf jeden Fall. Also taktische Analyse. Ja. Sportivo geschwängert incoming.
Ja, und da machst du dir nebenher Notizen auf dem Zettel. Ne?
sicher. Ein Community-Mitglied hatte bei Twitter schon geschrieben, dass er auf jeden Fall auch am Start ist. Wenn ihr auch bei dem Spiel seid oder zufällig sonst aus irgendwelchen Gründen in Mailand, schreibt doch mal bei Insta oder bei Twitter irgendwie rein. Bei Insta ist besser, weil ich Twitter nicht auf dem Handy habe.
Ah, sehr weise.
Ja, sehr weise. Das Rabbit Hole ist einfach zu tief.
Ja, das stimmt.
Und am nächsten Tag nehmen wir wahrscheinlich, zumindest wenn wir da Karten bekommen, noch Atalanta gegen Juve mit oder vielleicht eins der Serie C Playoff-Spiele, die ja, glaube ich, noch nicht exakt terminiert sind. Stand der Aufnahme zumindest.
Ja, in Sachen Terminfindung kann sich eh auch noch mal was tun, was den kommenden Serie A Spieltag angeht. Aber dazu später mehr. Jetzt lass uns doch erstmal das, was unter der Woche passiert ist, ein bisschen aufarbeiten. Da fanden die Rückspiele im Champions League Viertelfinale statt. Und es gibt, wie angesprochen, das Derby della Malonina jetzt im Halbfinale. Die UEFA hat es hinbekommen.
Ja.
Lass uns doch mal einmal kurz mit Napoli reinstarten, die extrem viel, naja, diese Chancenbucher, will ich es irgendwie jetzt gar nicht so sehr betiteln. Die hatten gute Chancen, ja, zweite Halbzeit Kvaratskhelia etc. pp. Aber man muss auch einfach sagen, dass Milan so richtig, richtig zwingende Sachen sehr gut entweder von vornherein unterbunden hat oder dann immer noch irgendwie Fuß dazwischen war. Waren viele, man konnte eigentlich alle, die für Mailand da in Napoli gespielt haben, so von vorne in der Sturmspitze angefangen für die Rückwärtsbewegung und die guten Zweikampfführungen loben. Ich glaube, man kann noch mal ausheben. Krunic, Calabria, Kjær.
Krunic die letzten Wochen, ne?
Ja, total. Also,
haben wir gar nicht so lobend erwähnt, wie es vielleicht gebührt. Also ganz, also ja, auch in der Meistermannschaft teilweise schon dann irgendwie wichtiger gewesen, als man vorhinein gedacht hätte. Und jetzt auch wieder irgendwie nochmal von der Spielintelligenz her und so weiter, finde ich irgendwie extrem weiterentwickelt und Ja. Vielleicht einer der meist unterschätzten Spieler da in der Mannschaft.
Würde ich es unterschreiben. Würde ich es unterschreiben. Und auch noch hinzufügen wollen, dass teils, wir haben es mal dekodiert genannt, ne? Aber das Doppeln von Kvaratskhelia hat dem schon schwer zu schaffen gemacht, ehrlicherweise, wie das ganze Spiel im schwer zu schaffen gemacht hat. Und fand wieder stark, dass das eine Tor, das Milan dann macht, ist halt wieder ein perfekter Konto. Und der portugiesische TGW, Rafael Leão, und das macht Sinn, ne? Was,
ja, und dann Giroud. Fretscher Rossanera.
Giroud hat das Tor gemacht, der da auch ziemlich erleichtert war, auch aufgrund dessen, dass er davor ja einen Elfmeter verschossen hatte. Wo ich übrigens, weil da auch die Fragen kamen, warum denn nicht wiederholt wurde, so ein bisschen gleiches Beispiel wie bei Dortmund gegen Chelsea, da tatsächlich nochmal die kleine Feinheit, das habe ich auch noch dazu gelernt, dass das früher Eintreten in den Strafraum / Teilkreis erst dann gegeben ist, Juan Jesus, der da dann klärte, ging es ja in der Situation, ist erst gegeben, wenn sozusagen dann ein Körperteil auch im Strafraum auf dem Boden ist. Und der ist zwar über der Linie gewesen, aber der Fuß hat noch nicht den Boden berührt. Deswegen war das korrekt, den Elfmeter nicht wiederholen zu lassen.
Ja, alles klar. Weil er dann so schnell am Ball ist, oder?
Genau, ja. Aber sonst, ich habe natürlich mit meinem kleinen Verschwörungstheorie, hatten auch eine Mitarbeiter bei uns, Giovanni, der dann natürlich an dem Abend dann ein bisschen mitgenommen war, hat schon auch gesagt, De Laurentiis, warum hast du jetzt letzte Woche wieder schlecht über die UEFA geredet? Mach das nicht, du bekommst jetzt die Quittung und so.
Ja gut.
Es ist alles richtig und es wurde auch auf Twitter diskutiert. Später hat ja Napoli auch noch einen Elfmeter verschossen, also du musst ihn erstmal reinmachen, aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ehrlicherweise, hätte es natürlich mit dem Spiel was komplett anderes gemacht. Klar, ist einfach so leicht dahergesagt. Beim Stand von 0-0 da im Rückspiel, glaube ich, wäre der Druck aber noch nicht ganz so groß gewesen wie in der 80. Vielleicht deswegen auch hätte es sich da ein bisschen leichter an den Punkt treten lassen, wer auch immer ihn dann da genommen hätte.
Bei dem Elfer von...
Ja, und das...
Vermeintlich von Leão verschossen.
Genau, und das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich habe auch am nächsten Tag mit einem Bundesliga-VAR geschrieben, weil ich dann auch irgendwie am nächsten Morgen nochmal Tweets gesehen gehabt mit irgendwie einer Grüße an dieser Stelle. Irgendjemand hat gemeint, so bei der Sonne werden sie dafür bezahlt, dass sie sagen, es muss einen Elfmeter geben, wenn der Ball gespielt wurde. Und dann habe ich irgendwann, fängst du ja wieder an dir selber an zu zweifeln. Mhm. Aber es ist so obvious, dass es ein Elfmeter ist. Und ich hatte da auch mit Alex von Colinas Erben noch einen längeren Austausch, der meinte, dass tatsächlich teils... Er suchte selber nach einer Erklärung, warum das kein Elfmeter ist oder wo da die Kommunikation schiefgelaufen ist, ob da eventuell diese EVS-Operatoren, die Videooperatoren, die das einem vorspielen, sind meistens nicht so schnell und so gut vielleicht wie die Kameraleuten. Es kann sein, dass diese eine Einstellung, wo man ganz klar sieht, dass der Fuß von Lozano deutlich vor dem Ball getroffen wird und deutlich getroffen wird, so dass es, finde ich, auch strafrechtlich relevant ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt, was dann passiert wäre und sie hätten noch reinmachen müssen und sie hatten genug Chancen und sie können sich auf jeden Fall, finde ich, gibt sehr viele Faktoren mehr, weswegen Napoli ausgeschieden ist und dann Milan in der Summe auch und haben ja auch einige, ich komme nicht auf den Punkt, ne, aber nicht unverdient ins Halbfinale eingezogen und Napoli muss sich an die eigene Nase fassen. Es ist mir trotzdem ein Rätsel und unbegreiflich und super schade, dass an dieser Stelle, in diesem Wettbewerb, wenn es den VAR gibt, gerne schafft ihn wieder ab, aber wenn es ihn gibt, dann ist es nicht in meinen Kopf reinzubekommen, warum es keinen Strafstoß gibt.
Du hast dich intensiver mit dieser Szene befasst als ich in jedem Fall, aber alles, was ich davon gesehen habe, sah mir auch sehr nach Elfmeter aus.
Ja.
Das habe ich dazu zu sagen.
Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, Freunde. Aber müssen wir es, glaube ich, auch nicht mehr so im Nachhinein. Was ich noch spannend fand, was auch so natürlich aus der Emotionalität heraus da geschehen ist, dass auch immer ein Kollege gesagt hat, warum schießt nicht Di Lorenzo das Netz kaputt, warum nicht Osimhen, warum Man ist immer, danach ist man immer schlauer, so. Aber es war schon auch, von außen betrachtet war das halt ein Spiel, wo auch zum Beispiel bei Kvaratskhelia, du hattest nicht das Gefühl, dass es der Tag ist, an dem bei ihm halt alles zusammenläuft. Er hat sich voll abgemüht, war zu dem Zeitpunkt, finde ich, auch körperlich, wie die ganze Mannschaft ein bisschen ging in Richtung ausgelaugt. Klar, dass der verschossene Elfmeter ist dann komplett gebrochen, ehrlicherweise. Wir haben ja gesagt, der Kopf ist ein Faktor in der Vergangenheit gewesen. Jetzt in einer Phase der Saison, in der man bislang voll unbeschwert war, wurde er dann auch wieder zum Thema. Und dann weiß ich nicht, ob du den ganz Jungen, der gerade seine erste Saison auf internationalem Top-Niveau spielt, ob du dem da den Ball in die Hand drücken musst.
Ja, to be fair, wir hatten das auch bei Twitter irgendwie, hatte ich diese Statistik dann nochmal gepostet, dass, also unter einem Kommentar, also nicht so ganz offensichtlich.
Ja, ich habe es gesehen, ganz viele verschiedene Schützen haben die. Also
erst genau, ganz viele verschiedene Schützen und alle haben auch schon mal verschossen.
Ja.
Also irgendwie Politano hat, glaube ich, die beste Quote oder die meisten reingemacht, aber hat auch schon mal verschossen.
Ja, und war zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr auf dem Feld, der hat sich ja verletzt, das kam noch dazu, ne? Mario Rui hat sich auch verletzt, also es war so, es lief halt alles gegen Napoli und trotzdem hätte man ja auch am Anfang, waren sie ja super gut, hätten sie ja da Möglichkeiten gehabt, das sehr auf ihre Seite zu ziehen.
Auf der anderen Seite könnten sie auch eben nach 20 Minuten schon zurückliegen. So,
also ganz genau. Und auch, weil das mal eine Diskussion zwischendurch war, die ich auf Twitter nur so mit einem Auge verfolgt habe. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man sich Offensivfußball, der schön anzuschauen ist, wenn man den serviert bekommt. Ich bin aber auch großer Fan davon, dass im Fußball Tore zählen und es gibt nichts Schöneres als einen dreckigen 1-0-Sieg.
Ist so.
Oder um mal David Luiz zu zitieren, and now goal. Grüße an alle Bayern-Fans. Ja, also früher Hallenturnier hinten reinstellen, Holz hacken und dann einen reinwichsen. Entschuldigung.
Ja, und ich meine, wenn du einen derartigen Konterspieler wie Leao hast, und also, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie so von draußen irgendwie so eine, ich sitze auf der Couch mit meinem Bier, mit drei Weizenbier so und sag, ja, der Ndombele, der sah auch nicht aus, als wäre er voll hinterher gesprintet, oder?
Der hat auf jeden Fall den Moment des Einsteigens am Gleis verpasst und hat dann versucht, irgendwie, so wie wenn der S-Bahn, wenn die schon losfährt und es gibt ja auch so Leute, die dann noch mitlaufen, wenn sie fährt und nochmal auf den Knopf drücken, aber geht halt nicht mehr auf, Junge. Also der ist halt abgefahren, der Zug. So. Und ehrlicherweise, und dann ist aber irgendwann auch, der wird dann immer aussehen, als wäre er sehr viel langsamer.
Ja, klar.
Das Krasse ist, dass sie da halt auch so viel Kritik ein hat stecken müssen. Und ich fand der ehrlicherweise bis dahin, und das hat Jonas im Live-Kommentar auch gesagt, dass er fand ich eigentlich Anguissa ganz gut vertreten hat bis dahin.
Mhm. Ja, das passt dann natürlich ins Bild, dass der eine, der vielleicht eh schon die am wenigsten überzeugende Saison aus diesem gesamten Kader spielt, dass der dann halt diesen Fehler macht. Also da, das ist dann so wie, als wir vor ein, zwei Wochen über Milan, als wir gegen Bologna, glaube ich, dann darüber geredet haben, dass sich die italienischen Medien so auf Tiquette Lara eingeschossen hatten, dass man dann jetzt vielleicht in der Betrachtung ein bisschen zu negativ mit Ndombele umgeht. Für dieses Spiel mag vielleicht auch daran liegen dann.
Ja, das stimmt. Finde ich dann da immer erstaunlich, weil ich habe jetzt auch mit Sepp Kneißl drüber gesprochen, einmal da, der tatsächlich, finde ich, auch die was, Sepp? Vielleicht? Keine Ahnung. Also, es ging halt darum, dass er eigentlich so die Vergleich zur deutschen Berichterstattung, die italienische, schon mehr auch in die Tiefe geht. Also ich glaube, auch jeder Stammtisch in Italien bei Fußballfachgesprächen ist gehaltvoller als das meiste, was du in Deutschland zu bieten bekommst. Da hatte ich zum Beispiel die Rückfahrt aus Freiburg mit vielen Schalke-Fans und dem Fanclub Lorelei. Grüße. Muss ich an der Stelle nochmal sagen. Aber da waren dann auch welche mit durchgelaufen und das war, Schalke war so schlecht und alle haben, und das war dann auch so, weil das Narrativ der Wochen davor war, und das war es ja bei Ndombele auch, wir schweifen ab in die Bundesliga, aber haben ganz viele gesagt, ja, der Schwolo, und das hat uns jetzt das Genick gebrochen, dass der Fährmann nicht mehr spielt. Und dann habe ich gemeint, bei dem einen Tor sieht er halt mega unglücklich aus, aber ansonsten, ja, aber Fährmann, An einem guten Tag hält er das Erste und der Schwolo hat noch keinen Unhaltbaren gehalten. Und der gibt den Vorderleuten keine Sicherheit. Da habe ich mir gesagt, die haben halt keinen Zweikampf geführt und dann kriegt er die Dinger und dann sagt, ja, aber wenn du als Abwehrspieler schon weißt, dass der hinter dir spielt, dann vielleicht bist du dann auch dann schon da, schon irgendwie mental nicht bereit, einen Zweikampf zu führen. Hey, ich würde sagen, come on, wirklich, so das Spiel jetzt an dem Torwart aufzuhängen.
Ja, das sind ja auch die Diskussionen, die bei Milan dann um Tata Rusciano geführt wurden, ne?
Klar, es gibt ja auf eine gewisse Zeit Sicherheit, aber zum Beispiel bei dem Spiel, jeder, der hingeguckt hat, richtig hingeguckt hat, hat halt da irgendwie keine Ahnung, wenn du sonst davor keine Zweikämpfe führst. Dann musst du dich irgendwie nicht, also führst keine Zweikämpfe schlecht, weil du dein Torwart dir keine Sicherheit gibt. Wenn es irgendwie sowas ist, Ballverluste, Spielaufbaufehler, sowas. Ja, wir schweifen sehr ab. Ich wollte zurückkommen nochmal auf.
Auf jeden Fall hat Dominik eine passende Frage dazu gestellt. So halbwegs.
Geht aber eigentlich an dich, ne?
Geht an mich. Ich frage sie und beantworte sie mir selbst, oder was?
Ja.
Ja, Dominik fragt, ob Marius bei seiner Aussage bleibt, dass Inter gute Chancen auf das Finale hat, wenn Milan weiterkommt. Er fand es nämlich erstaunlich, wie effizient Milan gespielt hat. Der Aussage kann man, glaube ich, nur zustimmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ist eine 50% Chance eine gute Chance?
Letzte Woche war ich ja auch kurz überrascht, wie das klang da deutlicher.
Ja, das war eigentlich sollte das gar nicht so absolut klingen. Es war halt nur so. Da hatte ich ja mit Steffen, Mentalita Calcio und so weiter, kurz geschrieben und wir meinten so beide, ja, wenn Inter das weiterkommt, so, wenn Inter weiterkommt, dann so Gegenwartsmannschaft hier, um das nochmal zu zitieren, dann stehen die, auch da die Chancen schon nicht schlecht. Also ich wollte damit nicht sagen, dass ich glaube, dass die da jetzt Milan abschießen oder so.
Mhm, mhm. Ja, nee, das nicht, aber es ist schon du hast ja gesehen, wie das bei den anderen ankommt, ne? Es ist
ja,
auch
ja,
Sender, genau. Sender-Empfänger.
Ja.
Also
ja.
Kommunikationswissenschaften. ehrlicherweise würde ich tatsächlich so mehr deine Aussage von letzter Woche folgen. Also beide kommen wieder gut rein, aber Inter ist gerade wirklich, ist gegenwärtig tatsächlich wieder in Form kommend. So. Mal schauen. Aber machen wir doch einfach direkt bei denen weiter. Ah, ich weiß, was ich gerade noch sagen wollte. Pioli, da ist Balletti ein paar Mal ausgecoacht jetzt, muss man sagen.
Ja.
Also, stabil. Gratulation auf jeden Fall dann an Stefano und an Milan. Und auch wenn ich lange über den Elfmeter geredet habe, ne? Und ich habe, glaube ich, gesagt, das bleibt ja dann auch gerne mal nicht hängen. Ich habe gesagt, das ist schon auch in der Summe. Dann, fußballtechnisch gesehen, wenn du einen Tor mehr schießt, er verdient, wenn du im Halbfinale stehst. So.
Wir haben die Philipp-Lahm-Schule
absolviert. Ja, Hashtag Anzeige. Jetzt sprechen wir dann über Inter, die ein bisschen passiver reingegangen sind, als ich dachte, ehrlicherweise gegen Benfica, aber dann schlussendlich so gar keinen Zweifel haben aufkommen lassen, muss man einfach so festhalten. Und bevor wir großartig irgendwie darüber reden, Marius, lassen wir das doch jemanden machen, der im Stadion war. Ja, Nightkick bisschen rein. Leo war da und hat jetzt, heute machen wir wieder live abgespielt in unserer Aufnahme. Marius ruft jetzt die Voicemails von Instagram ab. Und dann hören wir uns mal gemeinsam an, was Leo da so erlebt und gesehen hat.
Ciao ragazzi, ich mache euch mal jetzt ein kleines Memo zum Stadionerlebnis, das ich bei Inter Benfica hatte. Ich studiere in Rom und bin deswegen natürlich nicht zu weit weg von Mailand und habe mir gedacht, okay, ich muss mir ein Spiel im San Siro angucken. Ich habe dann etwas abgewartet etc. und habe dann aber Tickets bekommen für das Spiel eben in der Champions League und ja, musste das natürlich wahrnehmen. Bin dann morgens hingefahren mit dem Auto, was ein Fehler war, weil ich mit dem Zug wahrscheinlich um einiges schneller gewesen wäre. Aber ja, 6,5 Stunden Fahrt, bin dann angekommen, habe dort geparkt und habe schon die ganzen Leute zum Stadion laufen sehen. Und es ist ein, ja, war schon besonders irgendwie so zu sehen, weil ich auch in meinem Freundeskreis nicht so viele Interisti habe, dass das so geballt an einem Ort war. Und ja, Auf jeden Fall kam dann direkt schon die Vorfreude auf. Ich habe geparkt und bin dann auch Richtung Stadion gegangen. Ja, dann bin ich zum Stadion gelaufen und habe erstmal was gegessen und ein paar Fotos gemacht, mit ein paar Interisti gesprochen. Und die waren alle sehr korrekt und sehr offen. Und ja, es war auf jeden Fall irgendwie sehr cool zu sehen, wie natürlich alle Interfans hier versammelt waren und für mich auch schon ein tolles Gefühl. Und auch die ganzen Aufschriften zu sehen, also von Milito bis Ronaldo, Adriano oder eben Barella, Di Marco, Bastoni. Ja, also man sieht, wie viel Historie der Verein hat. Und das San Siro zu sehen, war natürlich ein Riesenerlebnis. Also was ein krasses Stadion. Also ein großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und ja, Benfica-Fans waren auch da und das war auch alles sehr entspannt eigentlich zwischen Benfica-Fans und Inter-Fans, also wirklich keine Reibereien oder Angespanntheit. Und ja, dann bin ich ins Stadion reingegangen, ja, habe ich mir noch was trinken geholt, bin dann auf meine Plätze. Ich saß an der Seite etwas links von der Kurve Süd, also wo auch dann die Benfica-Fans oben waren.
Und kurzer Einwurf dazu. Videos hat Leo uns auch geschickt und die könnt ihr bei unserem Instagram-Channel euch dann ab Dienstag Vormittag irgendwann reinziehen, wenn ihr möchtet.
Ja, an der Stelle wird gerade auch, wenn wir bei, er hat sich Tickets besorgt und so waren, da hat ja Arno nochmal nachgefragt gehabt, da hatten wir irgendwie einmal den Tipp auch, oft wird ja auch in der Kick-Tipp-Runde das Nachrichtenpostfach da eher genutzt für den Austausch unter der Community. Wurde ja irgendwie P1 Travel oder P1 Travel mal empfohlen. Ich glaube, hat Arno jetzt selber auch rausgefunden, ist offizieller Reseller auch von Arsenal, also glaube ich schon vertrauenswürdig. Heute ging der Vorverkauf los, meine ich. Und 40.000 gehen ja nur an Dauerkarteninhaber, aber da war auch schon großes Hauen und Stechen, ehrlicherweise. Wenn noch jemand aus der Community einen torsicheren Tipp hat, wie man auf jeden Fall an Champions League Halbfinalkarten kommt, dann gerne mit. Dann gehen wir das gerne weiter. Ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob ich irgendwie einmal so eine Akkreditierungs-, ich bin zum Arbeiten hier, Aktion mache noch im Hinspiel. Aber da sind dann auch meistens noch ein, zwei andere Leute in der Reihe vorher. Naja, weiter im Text, aber guter Hinweis.
Und ja, hatte echt coole Plätze, man konnte gut sehen. Und ja, dann war natürlich Warm-up, Hymne etc. Die Stimmung war super, also wirklich, wirklich cool. Und dann, ja, als hat das Spiel angefangen, die Stimmung war gut. Man hatte schon natürlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil man natürlich gegen Monster verloren hatte. Und in der Serie A ist ja momentan wirklich nicht wirklich gut läuft und deswegen dachte ich, oh, hoffentlich für mein erstes Spiel im San Siro, dass das jetzt hier kein Desaster wird, wo wir 3-0 rausgefegt werden, aber ich hatte schon Hoffnung, vor allem.
Da war ihm ganz wichtig übrigens, dass die Stelle, wo er dazu geschrieben hat, er sagt weggefegt und nicht weggefickt, aber dafür habe ich das einmal gesagt. Aber es klingt, weil ich wollte zwischendurch einmal fragen, erst tatsächlich, denn das klingt sehr, als wäre er Inter-Fan, ne?
Wenn man wir sagt, ne?
Ja.
Ich habe als in Italien lebender Mensch so ein Wir-Gefühl, das ist, glaube ich, eher nicht vorhanden.
Ich glaube nicht.
Und ja, dann ging es eigentlich auch gut los. Also Inter hat erstmal Benfica ein bisschen machen lassen und ja, hat er ja versucht zu kontern. Und dann natürlich Barella in der 15. Minute mit dem Traumtor. Das in echt zu sehen war schon überragend, vor allem weil man dann doch live mit dem Auge nochmal krasser diese technische Finesse sieht, die dahinter steckt. Und ja, das war schon ein überragendes Tor und alles natürlich ausgerastet.
Ich glaube, Sepp Kneißl hat gesagt, ein Champions-League-Tor.
Und ja, dann kam Benfica, ja, ja, so in der 38. Minute haben die durch das Tor gemacht, das 1:1. Und danach hat man schon gemerkt, dass Inter eingebrochen ist so ein bisschen. Also habe ich schon so, ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, boah, die laufen nicht mehr richtig und haben Benfica da machen lassen und ja, das war dann doch, war ich schon froh, als dann die Halbzeit kam. Und na, ja,
guck, die Phase habe ich
zweite nicht Halbzeit schon auch wirklich eigentlich nicht so gut reingestartet.
Ich glaube, das konnte man nicht verstehen.
Ich sagte, dass ich diese Phase da, wo er jetzt meint, dass Inter geschwommen ist, die habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, ich habe zwischendurch auch einmal Konferenz geguckt und dann wieder Einzelspiel. Aber so, das hat mir vorübergezogen.
Vielleicht war es auch, vielleicht wirkt dann im Stadion vielleicht auch nochmal anders so und
Ja,
vielleicht ist es
genau.
dann eher so ein Zurückziehen gewesen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Ja, vor allem Lautaro Martinez, der finde ich immer wieder unglaublich eigentlich toll rausgespielte Chancen vergibt oder nichts daraus macht. Also ist vor allem immer dieser letzte Pass dann war nicht wirklich toll. Auch Dzeko finde ich ist schon recht stark abgefallen. Hat immer wieder Bälle behauptet auch, aber insgesamt, vor allem wenn die Marco reingeflankt hat, war eigentlich nicht zu finden. Und ja, es war, da sind schon auch viele, sehr viele Schwächen im Spiel. Mkhitaryan fand ich überragend. Die Marco war auch insgesamt überragend. Darmian, finde ich, wird eh viel zu wenig drüber gesprochen. Also der spielt Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger und bringt immer seine Leistung verteidigungsmäßig sehr, sehr stark, macht keine Fehler.
Ja, du bist ja
Bastoni,
zuverlässig,
wirklich
ne?
gut. Vor allem auch in seinem Spiel nach vorne natürlich. Und ja, Brozovic, immer wieder Fehlpässe, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Lautaro Martinez bin ich eben auch nicht so der Riesenfan.
Ja, voll. Was soll ich gerade noch sagen? Teile ich alles tatsächlich, was er gesagt hat. Gute Einschätzung, Einzelspielerbeobachtung. Ich will aber auch erwähnt haben, dass wir schon immer wieder welche sind, die der Damian lobend erwähnen. Aber so eine.
Das ist korrekt, das
Ja.
ist korrekt.
Aber Barella war auf jeden Fall ja, wirklich krass, was der im Spiel auch geleistet hat. Und ja, dann nach dem 3-1 haben wir dann wieder machen lassen. Dann kam der 3-2-Anschlusstreffer und das 3-3. Also die beiden Tore waren dann halt so spät, dass man eigentlich auch nicht mehr gedacht hat, okay, die fallen jetzt irgendwie groß ins Gewicht. Das war auch nachdem Onana irgendwie einen Schlag abbekommen hat und so ein bisschen auf dem Boden lag. Also ich weiß nicht, ob der dann auch noch, wie fit er da noch gedacht hat, zu sein oder ob er irgendwie auch leicht angeschlagen war. Aber ist auch egal. Es war auf jeden Fall wieder ärgerlich, diese zwei Tore am Ende zu bekommen. Ich hätte mir natürlich eher einen Sieg lieber gewünscht, aber am Ende ja, sind wir verdient weitergekommen, finde ich. Und die Stimmung war super. Die Benfica-Fans haben etwa ab der 60. Minute angefangen, ihre Bengalos unten runterzuwerfen auf die Interfans.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Dann
Richtig
ist das auch
asozial.
im Stadion, vor allem bei uns im Block, recht eskaliert. Und ja.
Das ist so ein Ding, ne? Digga, behalt halt die Pyro in der Hand.
Ja, das, gut, weiß nicht, ob diesen Leuten diese Diskussion irgendwie wichtig ist, aber es hilft nicht
Ja.
in der Diskussion, glaube ich.
Ja, dann hat Lautaro in der 65. das Tor gemacht und danach war es natürlich dann stumm in der Benfica-Kurve für einige Zeit. Und ja, auch die letzten zwei Tore haben im Endeffekt nichts mehr groß verändert. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Benfica irgendwie noch was reißen könnte. Dafür war dann einfach nicht genug Zeit da. Ja, und viele Fans sind auch schon gegangen, so ab der 80. Was ich ehrlich gesagt gar nicht so verstehen kann. Okay, man will dann vielleicht nach Hause fahren, aber also wenn du dann schon im Stadion bist in der Champions League, dann willst du natürlich auch die Stimmung eigentlich danach mitnehmen. Dementsprechend, ja, habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber ja, jetzt mal gucken, wie es gegen Milan wird. Wird bestimmt ein krasses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Tickets selber nochmal hinbekomme. Ist natürlich auch ordentlich. Geht auch natürlich ordentlich ins Geld. Aber ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall wird das bestimmt ein krasses Derby. Und ich bin gespannt, welche Mannschaft sich durchsetzen wird.
Ja, auch.
Ja, ansonsten noch ein Lob an euch für den coolen Podcast. Also
Oh.
vor allem für deutsche Italiener. Denke ich mal, es sind ja viele deutsche Italiener auch bei euch in der Community. Ich auch. Und ja, ist auf jeden Fall eine super Sache, dass wir hier die Serie A irgendwie in so einer Community zusammen erleben können. Und ja, ihr bietet das für uns und dafür einfach mal ein dickes Dankeschön. Und ansonsten das Beste an euch und ciao.
Das geht runter wie frischer Limoncello.
Da, wir sagen Dankeschön, wir sagen Dankeschön. Geschmeidig wie Nicolò Barella, die Sprachnachricht hier eingesprochen. Er hat ja gesagt, ich fand das gar nicht so durcheinander, ehrlicherweise. Dem konnte
Nö,
man gut
auch
folgen.
nicht.
Das ist mit dem Live-Reinsprechen, ich glaube, zwei, dreimal reingesprochen, aber das ist schon fast wie ein Gespräch. Und er kann nicht widersprechen, wenn du was sagst. Das wäre sonst auch immer, sonst eine Option für uns vielleicht. Aber wir, genau, sagen danke, danke, danke für die lieben Worte. Und klar, also wenn es zu einem der Halbfinals, wenn du es dahin schaffst, dann nehmen wir natürlich gerne nochmal ein Stadionerlebnis mit, sonst von euch allen auch. Wenn ihr es denn schafft mit Tickets, ich drücke die Daumen, sollte ich spontan dahin kommen, dann sage ich Bescheid. Müssen wir noch was ergänzen? Oder machen wir damit die Champions League an dieser Stelle zu? Wir machen die Champions League mit dieser, an dieser Stelle zu, würde ich sagen. Es ist jetzt erstmal nochmal Pokal und dann ist am 10.5. irgendwie, da sind, glaube ich, die Hinspiele und dann 9.10. und 16.17. sind die zwei Halbfinals. Bei Milan ist es tatsächlich genau erst der 10., der Mittwoch. Und das Rückspiel ist dann an einem Dienstag. Und Calcio is back. Haben wir auch schon, es wird überall rauf und runter gefeiert. Die Serie A ist natürlich auch nicht zu schade dafür, dann 10.000 Social Media Posts rauszuhauen und zu sagen, wie geil die Liga aber ist. Aber sie sind ja auch, sie ist ja auch geil, sonst würden wir keinen Podcast machen. Aber es ist natürlich noch zu erwähnen, dass in der Europa League auch unter anderem die Roma ins Halbfinale eingezogen ist. Die spielt übrigens nach Aufzeichnung dieser Folge hier noch mit zum 100. Mal, jetzt in dieser Periode, zum 100. Mal mit José Mourinho an der Seitenlinie bei Atalanta. Und musste man ja ein bisschen in die Überstunden gehen gegen Feyenoord. Das fühlt sich an, als wäre es vor 2 Wochen gewesen, das Spiel. Ich bin mit dem alles, was dazwischen war. Dabei habe ich sogar noch geguckt und gesehen, wie der sogenannte Pharao mal wieder geknipst hat. Da muss ich sagen, übrigens mein Tweet, falls ihr den gesehen habt, wo ich mich so ein bisschen über seine China-Zeit lustig gemacht habe, ehrlicherweise auch mir erst irgendwie danach gekommen, weil mich darauf hingewiesen worden ist, dass es natürlich auch in der Corona-Zeit war. Natürlich hat er dann nur 13 Spiele gemacht und vielleicht, oder? Wann ging das los mit Corona? Nachdem es jetzt ja schon wieder alles over ist?
Der 2020, ne? Also ja, ich weiß nicht, ab wann in China alles zu war.
Ja, aber schon früher, glaube ich, ne? Ja. Auf jeden Fall, genau, da stimmungsvoll und mit also einem...
So ein, es ist ja nun auch fast immer ausverkauft in dieser Saison, aber ja, so ein ausverkauftes Olympico, das sieht schon geil aus.
Komplett geil und wie sie zum Start der Verlängerung nochmal a cappella das Lied schmettern und am Schluss wie Mourinho da noch dirigiert und mitsingt, das war schon kultig, muss man einfach sagen.
Ja.
Und das Tor von Dybala war überragend. Tatsächlich, wie er da sich durchwuselt. Und jetzt.
Das sind genau die Szenen, die man sich ja von ihm immer erhofft, ne? Und den er nicht so oft gebracht hat in den letzten Jahren, aber jetzt, so langsam.
Er liefert sie wieder. Ja. Und ganz kurze Frage: Wenn die jetzt im Halbfinale gegen Leverkusen spielen und so ein Foto mit Mourinho und Xabi Alonso gemeinsam beim Handshake oder so, das
kann das gar nicht
schlecht aus, ne? Ja. Sehr gut. Und im anderen Halbfinale auch eine italienische Mannschaft, Juve gegen Sevilla. Das ist so tatsächlich ein bisschen, Leverkusen hat jetzt wieder einen Run in der Liga, aber ist ja tatsächlich auch nicht so oben drin. Aber das ist so, ja, wobei mit Rom stimmt es nicht, ne? Aber Juve-Sevilla ist ja eigentlich so auch das Duell der in der Liga vielleicht ein bisschen enttäuschend, denn Mannschaften zu Hause, oder? Sevilla ist nicht so gut dieses Jahr.
Sevilla ist eigentlich, spielt die schlechteste Saison seit langem und hat, glaube ich, schon 2-mal den Trainer gewechselt.
Ah, okay, gut.
Mein Kollege Tobi Kröger meinte, die haben irgendwie einen Black Magic Illuminati Shit am Laufen in der Europa League offensichtlich.
das ist ein gutes Ding, ne? Das war auch wieder irgendwie, Sevilla im Halbfinale der Europa League. Ja, klar. Wieso auch nicht?
Ne? Eigentlich ja immer, ne? Also,
ja.
Setzliste, kommen erst dann rein.
Genau, und die Fiorentina, das war wild, da habe ich dir zwischendurch noch geschrieben, aber da kam gerade dann der Anschlusstreffer, die waren ja mit einem kolossalen Vorsprung, eigentlich erst mit 4-1
im Spiel
gewonnen,
ja.
Auswärts, und dann stand es irgendwie in der 70. noch einmal 3-0 für Lech Posen.
Jo.
Und dann habe ich dir geschrieben, und dann hat, glaube ich, aber gerade gleich Sotil das Tor gemacht, Lasse Subic getroffen, ne?
Stimmt, Arthur.
Arthur, sorry, ja, stimmt. ja, auch schon wieder einiges da passiert. Und die spielt jetzt gegen Basel das Halbfinale in der Conference League. Das mal nur in aller Kürze, aber das war der Wahnsinn, wie viele Spiele gewesen sind. Da kommen ja gar nicht mehr hinterher.
Absolut. Ja, ich glaube, dass das, ich habe das natürlich nicht gesehen, aber ich glaube, dass da vielleicht die sich auch schon ein bisschen zu sicher waren und dann hat man halt im Schlussviertel den Takt noch mal ein bisschen hochgefahren und vielleicht waren die anderen dann auch schon ein bisschen platt und dann setzt halt noch einen rein und dann ist alles ruhig.
Das würde ich auch, oder wenn du das Spiel gesehen hast, das war eine Analyse, die wird irgendein Studio-Experte so sagen, mit man sich hinsetzen und sich den Bauch kraulen und alle würden sagen, ja,
ist so.
Treffer versenkt. Da gab es eine Frage dazu, das ist aber auch eine, Fabio hat uns geschrieben, das ist eine Frage, die wir in den letzten Wochen relativ oft in verschiedenen Variationen gestellt bekommen, ne?
Das ist, stimmt schon.
Hast du es eh offen?
Ich hab's, die hab ich vorliegen, ja.
Okay, dann gerne als Community Manager ran an die Frage.
Hallo ihr zwei, Smiley Face. Hätte eine Frage, ich würde gerne wissen, wie ihr darüber denkt. 5 Teams aus der Serie A in allen Halbfinals, übrigens zum ersten Mal, dass das seit 2011/12 passiert. Damals waren es spanische Teams.
Mhm.
Ich glaube, erst 5-mal überhaupt. Wir hatten da auch einen Post von Die Falsche 9 geteilt in unsere Story. Okay.
Mhm.
Denkt ihr, das ist eine Eintagsfliege oder kann es sein, dass der italienische Fußball wieder besser wird? Im internationalen Vergleich sind wir leider etwas hinterhergehinkt in den letzten Jahren. Der moderne Fußball hat Italien leider nur in Phasen gestriffen und das Geld sitzt auch nicht so locker. Leider spielen so Trainer wie Mu und Allegri einen Fußball, der in die 2000er oder sogar 90er Jahre gehört. Inzaghi überzeugt auch nicht mit schönem modernen Fußball, nur Napoli und Atalanta versuchen, den Neuzeitfußball in Italien zu etablieren. Sarri lässt auch guten Fußball spielen, aber leider gehen so mögliche zukünftige Top-Trainer wie De Zerbi nach England und bekommen keine Chance bei den großen Vereinen in Italien. Wie denkt ihr also über die Serie A im Vergleich international? Ich will erstmal, auch wenn der Fußball von Mourinho und Allegri sich natürlich nicht so schön ansehen lässt, wobei man das bei Mourinho auch
mal so, ne?
von Spiel zu Spiel sehen muss, würde ich mal so sagen. Nur da, weil das eine Antithesis sozusagen zum, was weiß ich, Guardiola oder De Zerbi Fußball ist oder so, ist es nicht zwingend so, dass der Fußball den, bei Allegri vielleicht schon, aber bei Mourinho finde ich das nicht. Ich finde nicht, dass das so irgendwie aus der Mottenkiste rausgeholt ist.
Es ist nicht unmodern. Es ist ja auch, also du kannst ja auch modernen Defensivfußball
spielen. Ja, genau.
Zu der anderen Frage am Anfang, 5, kann ich einfach nur kurz sagen, 5 Teams im Halbfinale. Geil, Fußball, du geiles Stück Fleisch. Italien, Calcio is back. Ragazzi, andiamo. Natürlich, das ist so.
Mario hat gerade dreimal den Daumen in die Kamera gezeigt.
Ja. Eintagsfliege oder... Ich finde schon, also die letzten Jahre machen schon Spaß.
Ich wäre vorsichtig damit, da jetzt irgendwelche Trends abzuleiten, wie Premier League ist tot oder irgendwie sowas oder ist rutscht jetzt ab irgendwie oder so. Das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und wenn am Ende Man City und West Ham 2 der 3 Pokale geholt haben, redet man da vielleicht auch nicht mehr so drüber. Aber klar, also jetzt zum finde ich auch vor allem im Vergleich mit der spanischen Liga, dass da vielleicht so ein kleiner Rollentausch stattfindet, auch wenn Barcelona und Real natürlich irgendwie immer relevant bleiben und Real vielleicht ja auch wieder die Champions League gewinnt. Ist das sicherlich so ein Thema, da hatten wir auch mal, da war ich in der Rasenfunk internationalen Ausgabe mit Nils Kern, wo er so die von Real Total, wie heißt der, Tiki-Taka-Podcast.
Ja.
Wo er so ein bisschen die, was so alles schlecht läuft in der spanischen Liga aufgezählt hat. Und das hatte für mich sich für mich so angehört wie, okay, Serie A 2015.
Ja, ich habe gerade nur, das kam doch heute auch an. Die La Liga, das war wieder geil, den Artikel gedoppelt. La Liga EA Sports FC, wird sie ab nächstes Saison heißen. Gratulation dazu.
Was bitte?
La Liga EA Sports FC.
Okay.
Fußballfans können die neue Markenidentität durch EA Sports Partner zum ersten Mal in der Realität erleben, darunter auch die Premier League. Das gibt's irgendwie und ab der neuen Saison wird dann die spanische Liga auch ein neues Logo haben. Da, hier gerade, Nils Kern gerade noch gesprochen hat, schreibt es auf Real Total. Adios La Liga Santander, hola La Liga EA Sports FC. Die Primera Division heißt dann ab 2023/24 mit dem Hauptsponsor dieses Videospielherstellers.
Na denn. Nee, also keine Ahnung, vielleicht ist das so ein bisschen ein wirklich ein Trend, den man beobachten kann, dass es halt in Italien bergauf geht und in Spanien ein bisschen bergab. Ansonsten, ja, hat man, glaube ich, immer mal so Jahre. Und es kann auch sein, dass nächstes Jahr wieder alle italienischen Teams im Achtelfinale rausgehen. So, also ist schwierig, das so zu prognostizieren irgendwie.
Ja, gerade auf internationalen Wettbewerb, wo alle Mannschaften in der Lage sind, dich in einem K.O.-Spiel in über 90 Minuten zu besiegen. Ja, da kannst du das natürlich auch Faktor Spielglück und so, welche Floskeln abzutreschen. Eine Sache würde ich ihm tatsächlich widersprechen. Das ist ja nicht so, dass De Zerbi keine Chance in Italien bekommen hat, sondern dass der da schon auch mal irgendwie tatsächlich im ersten Schritt das Land aufgrund, glaube ich, auch einiger finanzieller Möglichkeiten, die ihm sie da aufgetan haben, in Richtung Donetsk verlassen hat.
Er hatte ja, glaube ich, auch mal irgendwie aber sowas so hinterher, also so zurückgeschossen, so irgendwie, weil er ja auch kritisiert dafür worden ist, dass er zu Shakhtar gegangen ist und halt nicht irgendwie zu einem Top-Club. Und da meinte er auch irgendwie sowas in die Richtung, ja, die müssen mir den Job auch schon geben oder ich weiß, krieg's aber nicht mehr so zusammen.
Ah, okay. Ja, ich weiß auch nicht ganz. Aber wir behalten das natürlich für euch im Auge.
Wenn nächstes Jahr dann Thiago Motta und Italiano irgendwo in den Top 6 dann auch am Start sind oder übernächstes Jahr, dann sieht das vielleicht auch schon wieder ganz anders aus.
Gehen wir rein in die geilste Liga Europas. Da wurde nämlich auch wieder normal regulär in der Liga gespielt. Und da, glaube ich, werden wir den Großteil jetzt der kommenden Minuten sprechen wir jetzt einfach mal über Napoli. Das gewinnt mit 1-0 bei Juve. Ganz, ganz spätes Tor durch Raspadori. Vielleicht auch einer, der so nicht die glücklichste Saison hatte, die letzten Wochen auch verletzt, dann vorne ab und an ein bisschen glücklos agiert, als er da auch Osimhen ersetzen musste und auch Simeone. Und dementsprechend groß ist der Jubel ausgefallen und man hat schon gemerkt, was es ihm bedeutet hat. Das war super wichtig für ihn, glaube ich. Auch und fand es auch schon der Jubeltraube, wie Juan Jesus dann die anderen noch rübergewinkt hat. Kommt alle hierher. Bedeutet im Endeffekt, dass Napoli nächstes Wochenende Meister werden könnte.
Genau.
Auch offiziell. Und dazu, das habe ich gerade vorhin gesagt, weil aktuell würden sie auf der Couch Meister werden können, wenn sie am Samstag gegen Salernitana vorlegen und dann am Sonntag Lazio nicht gegen Inter gewinnt.
Ah, okay.
So, und ich habe gerade vorhin gelesen, dass da eine Überlegung angestrengt wurde oder dass oder der Antrag gestellt wurde, dass die beiden Spiele zeitgleich Sonntag sein sollen.
Ah, okay.
Ja, ob das jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison irgendwas Großartiges bewegen sollte. Ich weiß es nicht.
Damit die Bilder schöner sind.
Ja, auch bei dem Spiel gab es Diskussionen um den Schiedsrichter. Machen wir ganz kurz im Spielfilm, dass wir das alles abgehandelt haben. Ersten 15 Minuten war Juve ganz gut. Dann habe ich von denen in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr gesehen. Sehr viele gute Chancen von Napoli, wo auch wirklich, also da war Chancenbucher da, also teilweise, ne? Also
ja.
Das sind aber auch so, die doof gesagt, aber zum anderen Zeitpunkt in der Saison hätten die da Spiele 5-0 gewonnen sollen. Oder das Hinspiel haben sie denen ja auch 5 eingeschenkt.
Genau.
Ja. Haben sie da nicht gemacht. Dann gab es eine Phase nochmal, in der Juve halt relativ frisch daherkam. Zweimal war der Ball hinter Meret im Tor, einmal war er im Aus und einmal wurde im Vorfeld ein Foulspiel erkannt. Ich mach's ganz kurz. Ist für mich die richtige Entscheidung.
Bei die Marias Tor jetzt, ne?
Genau. Ja. Milik trifft, bevor er den Ball trifft. Lobotka, ja, weiß auch, wie dort geschrieben, das, ohne VAR gehe ich mit, wenn er es laufen lässt. Wenn du das hast mit dem VAR, ist das einfach rein vom klar Bewegungsablauf und alles. Du kannst immer sagen, Fingerspitzengefühl, Ermessensspielraum, aber den hast du dann halt bei sowas nicht. Der trifft erst den Gegner, dann trifft den Ball. Fertig, Ende aus der Diskussion. Aus meiner Sicht. So. Und insgesamt aber Juve, boah, weiß ich nicht. Julian hat mal wieder gerantet, habe ich gleich ein paar Sprachnachrichten bekommen. Der hat natürlich vollkommen recht, mit so in so ein Spiel reingehst mit Gatti und Rugani. Ich meine, am besten kannst du auch Deschio wieder spielen lassen. Ich würde mir ehrlicherweise genau wie Julian wünschen, dass Chiesa wieder eher so mal so spielen darf wie in der Nationalmannschaft und nicht teils auch so als Schienenspieler eingesetzt wird, so ja. Whatever. Napoli ist, als wären sie schon Meister geworden, weil auch wichtiges Duell im Regen Turins, der kleine Süden wieder den gegen den großen Norden platt gemacht. Flieger zurück, mega Feierreihe in der Stadt, da alle am Flughafen, Vespa, Corso hinter dem Mannschaftsbus her. Das sah schon aus, als hätte da das Spiel ganz viel schon, glaube ich, der Champions League Narben verheilen lassen.
Ja.
An dieser Stelle wollten wir sagen, das war die Idee von Marius, vielleicht für nächste Woche keine Stadionerlebnisse oder können auch gerne Stadionerlebnisse sein, aber mal von den SSC-Tifosi unter euch. Wir gerne genommen kleine, kurze Jubel-Snippets, keine Ahnung, Spieler der Saison, geil. Dann freuen sich auch alle anderen, wenn wir irgendwo so ein, so 3-4 Minuten Napoli-Spam machen, weil das haben sie natürlich dann irgendwie nach der Saison auch, ja, auch verdient, ehrlicherweise.
Schickt das bei Instagram in die DMs oder per Mail an seriamorepodcast@gmail.com als Sprachnachricht.
Genau, so ist es absolut richtig. Solltet ihr zu dem Kreis gehören, da ihr auch irgendwie eine Telefonnummer von uns habt, dann könnt ihr uns dann auch natürlich auch eine Sprachnachricht schicken, ne?
Natürlich.
Die Folge wird schon wieder länger, als ich dachte. Deswegen, glaube ich, bewegen wir uns ganz schnell vom Sportlichen weg, denn da gibt es ja auch Juve andere Themen. Juve ist
Dritter. Bitte?
Juve ist Dritter, tatsächlich, genau, weil das ist ja eigentlich das übergeordnete Thema der letzten Wochen gewesen. Die 15 Punkte sind jetzt erstmal wieder auf dem Konto. Ob sie da bleiben, weiß ich nicht. Das ist so wie bei keine Ahnung, bei PayPal erst nochmal auf Zahlen in 30 Tagen und, genau. und dann irgendwie, ich weiß nicht, dafür haben wir uns aber dann einfach mal auch die Einschätzung von dem geschätzten Hörer Francesco geholt. Gab es denn jetzt seitdem nochmal einen neuen Stand? Er hatte uns ja Freitag seine Einschätzung dazu gegeben.
Nicht, dass ich das jetzt so großartig mitbekommen hätte. Also der Fall ist ja entschieden worden, jetzt erst, also zurückgegeben worden sozusagen. Die Strafe ist ausgesetzt worden vom Sportgericht des Olympischen Komitees in Italien an die FIGC, also den italienischen Fußballverband. Und dort soll dann jetzt nochmal darüber gerichtet werden. Aber das wird wohl nicht vor Juni passieren. Das heißt, die Saison ist zu Ende und man weiß noch gar nicht, wer so wie die Tabelle wirklich aussieht.
Ja, das hatten ja auch schon viele so scherzhafterweise gesagt, während ich hier gerade vorhin gedacht habe, ich muss keinen Strom anschließen, muss ich jetzt den Strom anschließen und sage das bei ein paar Juve-Fans ja so gesagt wurde mit von wegen, wir warten eigentlich nur drauf, damit sie dann am Schluss sehen, wie viele Punkte sie uns wirklich abziehen müssen.
Ich glaube, das, was ich gelesen hatte, ist, dass eine komplette neue, also so, dass es einen Punktabzug gibt, aber dass es weniger Punkte als diese 15 sind, das ist das unwahrscheinlichste Szenario. Sondern entweder wird die Strafe doch wieder entschieden oder es wird halt gesagt, okay, nee, wir lassen das weg.
Okay.
Und das ist so zumindest direkt nach dem Urteil so die Meinung der meisten italienischen Medien gewesen, dass das wahrscheinlicher ist.
Ja, ich lasse mich mal kurz gleich dann noch euch auch vortragen, was Francesco zu der Situation und der gesamtsportlichen Lage uns geschrieben hat. Also, er hatte sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten. Die hat er dann bekommen und hat, nachdem er dann eine Nacht drüber geschlafen hat und auch das Europapokalspiel dann noch abgewartet hat, hat er geschrieben, Buongiorno ragazzi, mit einem Kaffee in der Hand, zunächst die einfachere Sachlage zur Nichtsperre. Ah, genau, Das hatte ich noch nachgefragt mit, das war ja ein, über, es wurde ein, über einen Teilausschluss der Zuschauer gesprochen aufgrund der rassistischen Vorfälle gegenüber Lukaku.
So. Die Sperre, die zurückgenommen worden ist. Das auch ganz der Vollständigkeit genau. halber.
Ja. Um es mit Meister Yoda zu sagen, do or do not, there is no try. Irgendwann macht man sich mit derlei Gebaren unglaubwürdig. Er ist lächerlich. Agree. Sportlich ist aktuell teilweise wieder das Elend der Hinrunde am Start. Gestern gegen Sporting hatte ich die Vibes aus dem Benfica-Spiel. Der erste Anzug performt einfach nicht. Die Spannung scheint mit einem gefühlten Krisenende, Lazarett plus Punktabzug, raus zu sein. Ich führe das auf Allegris Führung zurück, bei dem auch ausstellungsmäßig das Halten des 1-0 wieder eingekehrt ist. Das heißt, lieber Namen, die aus der Form sind, spielen lassen, als den Jungen derzeit zuzugestehen. Das nagt an mehreren Stellen am Team. In Klammern Alibi für die nicht performenden Etablierten. Frust bei den aufstrebenden Jüngeren. Und führt zurück zur dunklen Seite des Platzes. Dementsprechend muss man die Sache des Punktabzugs betrachten. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Klingt erstmal toll, aber da kann ja der größere Kracher mit minus 20 Punkten wegen der Bilanzen noch zuschlagen. Oder wie Vito es so schön, kann man sinngemäß, tweetete, man wartet nur darauf, wie viele Punkte es bedarf, um Juve am Ende nicht nach Europa zu lassen. Ich hatte bis dahin lediglich an die Rache Ceferins gedacht. Welches Szenario mir dann am liebsten wäre, kann ich anschließend noch nicht sagen. Das trage ich dann nach, sobald ich es durchgerechnet habe.
Okay. Ja, ich glaube auch, dass man es so richtig genau erst wissen wird, wenn Juve Anfang September oder Mitte September in irgendeinem Europacup-Spiel gegen den Anstoß ausführt. Oder auch nicht.
Ja, genau. Ja.
Also dieser Abzug von weiteren 20 Punkten wegen der Gehaltsbilanzverschiebungsgeschichte, ich weiß, Bilanz ist das falsche Wort dafür, ja. Alle BWL-StudentInnen, aber das steht ja auch noch aus, dass ein Urteil darüber, wenn wir das mitbekommen, erfahrt ihr es hier auch.
Ja.
Aber erstmal ist Juventus mit 59 Punkten Dritter und damit 2 hinter Lazio und 3 vor der Roma, die dann noch das Spiel gegen Atalanta ja vor der Brust haben.
Genau, und auch 3 vor Milan und 5 vor Inter. Und gegen die spielt man ja dann jetzt erstmal unter der Woche am Mittwoch dann das Rückspiel in der Coppa Italia. Also da Silverware noch auch die Möglichkeit. Da gibt es tatsächlich auch, das hat mich sehr überrascht, das hattest du gepostet, glaube ich, bei uns auf unserem Serie Mora-Account, dass jetzt doch Lukakus Sperre aufgehoben wurde?
Genau, das ist ja, was ich gerade auch meinte. Also.
Ja. Also.
Okay. Wegen der rassistischen Ausfälle und dann die Sperre, die aufgehoben wurde.
Ja. Ja, weil erst wurde es so abgeblockt, der Einspruch.
Ja.
Und dann wurde es doch abgelehnt. Also gut, finde ich gut, ehrlicherweise.
Ja.
Weil ich finde nicht, dass er sich dafür eine gelbe Karte verdient hatte, weil er dann nicht großartig was gemacht hat. Es ist aber höchst selten, dass eine gelbe Karte, die der Schiri auf dem Feld gibt, was ja de facto eine gelbe Karte war, die dann zu einer gelb-roten geführt hat, habe ich noch nie miterlebt, dass eine gelbe Karte sozusagen zurückgenommen wird.
Mhm.
In dem Sinne. Aber ja, das wird krass, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, weil ich glaube, Inter kommt so langsam in Form rein und damit lassen wir uns kurz einmal durch den Spieltag flügen noch, wenn wir sonst zu den anderen Sachen jetzt nichts mehr haben.
Absolut.
Da hat Inter höchst souverän 3-0 bei Empoli gewonnen. Zweimal Lukaku und Lautaro mit einem Treffer und auch gegenseitig wieder vorgelegt und die Jubelgesten. Man war gut drauf, tatsächlich. Rechtzeitig in Form kommt. Vielleicht. Zumindest für die Pokale. Dann springen wir einmal ganz ans Tabellenende. Hellas arbeitet auf jeden Fall an der Sonderaufgabe.
Da haben wir vielleicht auch, das muss ja noch dann final abgesprochen werden, aber da haben wir vielleicht auch einen Bonbon.
Ja, genau, da ein kleines Zuckerl. Ein kleines Zuckerl Und Hellas gewinnt 2-1 gegen Bologna und lebt. Und lebt gewaltig. Nur noch ein Punkt hinter Spezia. Und Bologna, Dr. Motta, es ist bis hin der Fluch, der wir machen Themenschwerpunkte und danach kacken die Mannschaften ab.
Das stimmt, ja. Naja, würde ich jetzt nichts Negatives reininterpretieren, naja, glaube ich.
Nicht auferstehen möchte Sampdoria. Nur 1-1 gegen Spezia.
Ja, falls es dann noch eines Sargnagels bedurfte, war das wohl der.
Dann war das dann der. Jetzt sind 10 Punkte in der Spezia, und man hätte auf 8 rankommen können. Direktes Duell, noch, aber nee. Andere Mannschaft, die noch keinen Schwerpunkt hatte, die wir aber sehr gelobt haben, ist Lazio. Deswegen ist ja dann auch jetzt schon am nächsten Wochenende die Meisterschaft eventuell drin. Verliert zu Hause gegen Torino. 0-1.
Die erste Liga-Niederlage seit Mitte Februar.
Ja, krass. Heftig. Gilt auch für die Fiorentina, haben wir auch gelobt, aber dann verlieren sie halt mit 2-3 bei Monza.
Ja, vielleicht ist da jetzt auch so dann tatsächlich ein bisschen ein Fokus auf dem, was unter der Woche passiert. Und die spielen dann ja das Rückspiel gegen Cremonese, wo man auch mit einem souveränen Vorsprung reingeht und hat sich ja dann auch in der Conference League ins Halbfinale in den letzten Minuten dann doch noch geballert. So.
Aber du hast gerade angesprochen, dass Cremonese einen Rückschlag nach zuletzt 2 Siegen, 0-3, ziemlich deutlich gegen Udinese verloren.
Ja, das dürfte auch so das letzte Ding gewesen sein.
Udinese läuft wahrscheinlich wieder im grauen Mittelfeld ein, dann in der Endabrechnung.
Ja.
Und mehr wird es dann aber auch nicht. Oh, Salernitana hat einen großen Sprung gemacht und hier wieder Sassuolo. Ne? Also, wo war das? Auch gegen Juve, wo Andrea Consigli überragend jetzt gegen Salernitana dieses eine Tor, ich glaube, das ist das von Koulibaly, das dritte, ist unfassbar geil rausgezockt, wie die da miteinander spielen. Also das sah schon so, das sah nach richtig schönem Fußball aus da von der Mannschaft von Paulo Sousa.
Ja, vielleicht haben wir Paulo Sousa auch doch unterschätzt.
Das kann sein. Aber da ist Consigli, der fällt einfach nur um. Also der ist noch dran am Ball und dann geht er so über ihn drüber, so ein bisschen so, ich glaube, Riemann hat auch so am Wochenende auch so einen kassiert in Bochum. Ja, also Consigli ist wirklich vogelwild, gilt jetzt auch wieder für Sassuolo, da haben sie ja alles zerschossen, jetzt ist halt wieder aus den letzten 4 Spielen wieder nur 4 Punkte. Also, da gibt es auf jeden Fall keinen Schwerpunkt. Freunde, so nicht. Und dann hatten wir noch, Milan haben wir vergessen, genau. 2-0, Doppelpack Leao, zu Hause gegen Lecce. Ja, ich habe es nicht in Gänze gesehen. Also gar nicht live, aber.
Nee, ich auch nicht. Aber ich lese immer gerne die Zusammenfassung von Marc von Twitter vor.
Ja.
Der immer eine.
Der ist top.
Ja.
Den müssen wir bald bezahlen.
Genau. Endlich mal das, was es gebraucht hat. Milan Lecce 2-0. Erstens weniger Wechsel und schon geht es.
Mhm.
Gut, auch nicht so wahnsinnig überraschend eigentlich, Herr Pioli. Zweitens, Leao macht den Unterschied, aber wie müde ist der? Ja, ist das leider das Problem, wenn das der alles entscheidende oder der meist entscheidende Spieler leider auch deswegen immer spielen muss. Drittens, Rebic ist echt kein Profifußballer mehr. Warum spielt er durch? Harte Worte.
Hart, aber ich habe auch die letzten Wochen auch 2-3 Mal Spiele mit ihm, ich glaube, selber kommentiert oder eben aber auch gesehen, wo ich gedacht habe, Oh boy, das ist wie ein bisschen bei seinem Ex-Club, ne?
Hm.
Vielleicht auch über dem Niveau gespielt. Ganz liebe Grüße, Markus, ne?
Ja, der mit dem Meistertitel hat er alles erreicht.
Das stimmt.
Und viertens, 2-0, echt wichtig.
Unterschreiben wir so.
Ja.
Unterschreiben wir so.
Dadurch sieht das in der Tabelle dann erstmal wie folgt aus. Gerade gesagt, Roma, Vierter mit 56, haben noch ein Spiel in der Hinterhand gegen Atalanta. Milan ist Fünfter, ebenfalls mit 56. Inter dann auf Platz 6 mit 54. Und dann folgt Atalanta mit 49. Die könnten theoretisch mit einem Sieg wieder auf 2 Punkte an Inter ranrücken. Und das ist ja dann alles relevant für Europa.
Absolut. Es wird kuschelig. Und der kommende Spieltag Hat ein paar Leckerbissen mit dabei. Inter Lazio zum einen. Finde ich, das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Aber auch am Samstag schon Roma-Milan, auch dann relevant für den Kampf um Europa. Und schon, und wie gesagt, ob dann Napoli am Samstag spielt gegen Salernitana oder vielleicht doch auch erst am Sonntag zeitgleich mit Inter Lazio, wird dann vermutlich jetzt dann irgendwann entschieden. Ich hatte es gerade vorhin nur eben kurz gelesen, aber da war das, glaube ich, noch nicht fix.
Und dann haben wir dann direkt danach, und das ist dann relevant ja für die nächste Folge, aber da kommt dann ja dann englische Woche auch direkt danach.
Oh ja, stimmt. Da ist ein Spiel am Dienstag, und zwar das von Napoli bei Udine, und dann 8 am Mittwoch, den 3. Mai, und den Donnerstag, den 4. Mai. Uiuiui, da geht's zur Sache. Da war schon wieder einiges drin, Marius. Ich würde sagen, das Ding hier können wir eigentlich zumachen.
Ich glaube auch. Ich
bedanke mich nochmal bei Leo fürs Stadionerlebnis.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Wenn ihr auch auf sowas Bock habt, ihr wisst Bescheid.
Francescos Augen seien auch geküsst. Danke an die Community. Danke auch für, ehrlicherweise, für viele nette Worte, Komplimente in den letzten Wochen. Auch immer zusätzlich zu den Fragen, die da reingekommen sind. Hoffentlich konnte man meinen Ausführungen heute doch noch folgen. Und sie waren nicht ganz so wild wie das Zweikampfverhalten von Matriciani. Und nächste Woche dann wieder in alter Frische, würde ich mal sagen.
So sieht's aus.
Gute Zeit, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Genießt die Sonne, wenn sie da ist.
Sie kommt gerade noch mal raus, aber es hat auch zwischendurch geregnet. Also heute ist
hier nicht, aber Wochenende war super.
Ja, Freiburg auch. Sehr gut.
Macht's gut.
Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.